Yak yo danam tapaschaiva pavanam manishinam. Opferhandlungen, Wohltätigkeit, Buße sollten nicht aufgegeben, sondern ausgeführt werden. Selbst die großen Seelen werden durch Opfer, Wohltätigkeit und Buße gereinigt. Selbst jemand, der der Welt entsagt und Sannyas angenommen hat, sollte das Chanten Krishna Mahamantras nicht aufgeben. Entsagen bedeutet nicht, dass man den Sankirtana aufgeben sollte. Ebenso sollte man nicht auf Wohltätigkeit oder Tapasya verzichten. Das Yoga-System zur Beherrschung des Verstandes und der Sinne muss strikt befolgt werden. Padev zeigte, welche schwere Art von Tapasya ausgeführt werden können. Und er gab selbst ein Beispiel. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Menschen mit denen er zusammenkam, war unverständlich, weil er sich nicht mehr mit diesen Menschen abgab, nicht in deren Sprache sprach. Er war richtig, wenn man das so sagen kann, aus einem westlichen Standpunkt her, völlig ausgestiegen. Also er war völlig, hat sich völlig gelöst von allem und kam dann in einen Teil der Welt, also in Südindien, in einen wunderschönen Dschungel. Ich habe gestern ein paar Dias gesehen von diesem Dschungel in Vorbereitung auf diese Vorlesung und möchte euch diesen Dschungel ein bisschen beschreiben. Es war eine wunderschöne Gegend dort mit hohen Bergen, viel schön Wasser. Es gibt da zum Beispiel einen Wasserfall, wo Agastya Muni in einer feineren Form noch immer gegenwärtig ist. Der ist in einer Höhle, über die der Wasserfall herüberschießt. Wenn der Wasserfall unten ankommt, gibt es ein wunderschönes Bassin, wo badefreudige Devotis gerne baden. Es gibt viele Schlangen dort, sogar giftige Schlangen. Aber weil es ein Ort ist, der durch Maharaj Rishabdev und auch andere großen Weisen geläutert ist, beißen die Schlangen dort nicht. Die Devotis haben dort eine völlig ökologische Farm mit einer Schule für ungefähr 30 Kinder. Und obwohl es dort Leoparden und auch Tiger gibt, hat es bisher noch niemals einen Zwischenfall gegeben. Denn genau wie in Goloka Vrindavan gibt es zwischen den Tieren einfach keine Feindschaft. Ich kann jetzt nicht sagen, ob die Tiger Vegetarier sind oder ob sie vielleicht aus der reinen Atmosphäre, dem Prana-Gehalt, ihre ganze Energie ziehen, das ist mir nicht bekannt. Auf alle Fälle hat sich hier in diesem Gebiet Maharaj Rishabdev aufgehalten und hat schließlich hier seinen Körper aufgegeben durch ein sehr erstaunliches Lila. Er hat einfach einen Teil des Waldes in einen Brand versetzt und ist dann in diesem natürlichen Kremationshaufen oder diesem natürlichen Krematorium sozusagen hat er seinen Körper aufgegeben und ist von dieser Welt gegangen. So, dieser große Kaiser, der sich so konsequent von seinem ehemaligen Leben getrennt hatte und ein so, sagen wir mal, losgelöstes und spirituelles Leben geführt hatte, hatte natürlich Zugang zu allerlei mystischen Kräften. Das heißt, wenn jemand solch einen großen Schritt macht, kommen an seine Tür mystische Kräfte. Das heißt, er kann plötzlich zum Beispiel das Gesetz der Schwerelosigkeit überwinden. Er kann Gold produzieren. Prabhupada erläutert hier in der Erläuterung ein bisschen, was solch ein Yogi machen kann. Bisweilen stellt ein Yogi, was ein reiner Gottgeweihter ist, ständig im Dienst der höchsten Persönlichkeit Gottes beschäftigt, was immer auch notwendig ist, um hingebungsvollen Dienst auszuführen, erhält er automatisch, obwohl es so aussehen mag, als sei dies das Ergebnis von mystischen Yogakräften. So ein Gottgeweihter bekommt also alle Möglichkeiten, die er braucht für seinen Dienst. Trotzdem stellte Parikshit Maharaj fest, dass der Kaiser Rishabdev diese Kräfte nicht annahm. Lasst uns ganz kurz darüber nachdenken. Srila Prabhupada wurde von Krishna ja mit allen Dingen versorgt, die aus unserer Perspektive fast mystisch sind. Stellt euch dieses Wunder nur immer vor. Es ist zwar tausendmal schon gesagt worden in Vorlesungen, aber es ist immer noch das gleiche Wunder. Hier kommt Srila Prabhupada aus dem spirituellen sagen wir mal, aus dem Königreich Gottes, aus Vrindavan in den Westen, setzt sich unter einen Baum nieder, einen Eichenbaum in New York, fängt an zu sprechen und wenige Jahre später ist eine weltweite Bewegung um die ganzen Planeten
ein Zeichen dafür, dass Krishna Srila Prabhupada alles gegeben hat, was sozusagen auch mystisch anmutet. Herzlich willkommen. Ihr könnt es ja mal probieren und euch unter eine deutsche Eiche setzen, vielleicht in einer Stadt wie Berlin, und mal sehen, ob dann eine weltweite Bewegung entsteht. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr dort irgendwann einmal weggehen würdet mit einer enttäuschten Miene, dass keiner euch zuhört. Nicht? So, ein reiner Gottgeweihter bekommt von Krishna alles, was er benötigt für seinen hingebungsvollen Dienst. Bei Srila Prabhupada war es einmal zum Beispiel sichtbar, dass Prabhupada auf einem Sonnenstrahl spazieren gegangen ist. Das ist eine mystische Kraft, wo der Yogi leichter wird als das Leichteste. Ein anderes Mal hatte Srila Prabhupada eine Vorlesung gegeben und plötzlich gesehen, wie der Altar mit den ganz schweren Detis, wo ein Deti von 10 starken, nicht 10, vielleicht 7 starken Männern getragen werden musste, zusammenbrach. Und Prabhupada gab so die Vorlesung, saß hier und hinten war dieser Altar, der zusammenbrach. Und Srila Prabhupada ist durch den Raum gelaufen, hatte keine Zeit, jemanden zu informieren, und ist dann unter den Altar, also zum Altar hin, und hat alleine die beiden Dedis und den Altar, der aus schwerem Holz bestand, getragen und gehoben, ohne eine Anstrengung. Es gibt in Srila Prabhupadas Leben viele Beispiele dafür, wie ihm plötzlich die mystischen Kräfte gedient haben, um seine Mission im Krishna-Bewusstsein auszuüben. Nun, Parikshit Maharaj nahm an, dass das Gleiche auch bei diesem heiligen Rishabdev eintreten würde. Und deswegen, als er sah, dass Maharaj Rishabdev keinen Gebrauch machte von mystischen Kräften, war verwundert und fragte sich, warum hat er nicht die mystischen Kräfte angenommen? Und als Antwort daraufhin spricht Shukadev Goswami dann diesen Text, den ich noch einmal für euch vorlesen möchte. Mein lieber König, du hast richtig gesprochen. Ein schlauer Jäger vertraut jedoch den Tieren nicht, nachdem er sie einmal gefangen hat, denn sie könnten wieder wegrennen. Ähnlich haben diejenigen, die im spirituellen Leben fortgeschritten sind, kein Vertrauen in den Geist. Vielmehr sind sie immer wachsam und beobachten die Handlungsweise des Geistes. Mit anderen Worten, Shukadev Goswami sagt, weißt du, Parikshit Maharaj, wenn der Maharaj Rishabdev diese mystischen Kräfte angenommen hätte, wäre die Gefahr gewesen, dass er sie benutzt hätte, dass er sich eingebildet hätte, ich bin ein großer Yogi. Da er sie nicht brauchte in seinem hingebungsvollen Dienst, wäre die Gefahr gewesen, dass der Geist, den er schon bezwungen hatte, ihn wieder dazu gebracht hätte, mit diesen Kräften ein besseres materielles Leben zu beginnen. Eine Reinigung. Unglaubliche Maschine da. Das ist, finde ich, eine unglaublich liebenswürdige Unterweisung an uns alle. Wenn es Dinge gibt in unserem Leben, die wir ausüben oder zu denen wir Zugang haben, wir diese aber nicht in den Dienst von Krishna stellen, ist bei uns die große Gefahr, dass wir mit unserem Geist, den wir einmal kontrolliert haben, wieder ins materielle Leben gehen. Wo kann das zum Beispiel zutreffen? Es könnte zutreffen bei weltlicher Literatur, die wir lesen. Es könnte zutreffen bei Filmen, Videofilmen, die vielleicht nicht eine spirituelle Grundlage haben. Es könnte vorfallen bei Unterhaltungen oder bei Gemeinschaft, die wir pflegen. Der Geist wird immer wieder, auch wenn man schon ein fortgeschrittenes spirituelles Leben führt, eine Möglichkeit suchen, ins materielle Leben zurückzukommen. Denn er ist ein Teil dieses materiellen Lebens. Das ist seine Atmosphäre, aus der er geboren ist. Das Beispiel, was gegeben wird hier in diesem Text, ist ein Tier, was vielleicht ein Papagei, aus einem Dschungel kommt und der jetzt in einem Käfig ist. So, der Jäger hat ihn gefangen und der Papagei gibt sich wunderbar und macht sich gut, kriegt wunderbare Speise und ist auch glücklich. Aber wenn der Jäger die Tür offen lassen würde, würde der Papagei schwuppdiwupp wieder in den grünen Dschungel fliegen und dort verschwinden. So ist es, also wenn er ihm die Möglichkeit gäbe, würde er diese Möglichkeit sogleich wahrnehmen. Ich glaube, wir können das gut verstehen. Ich weiß nicht, ob ihr einmal Wellensittiche gehabt habt oder so. Hamster, manche haben Schildkröten. Bei so normalen Tieren ist es jedenfalls so. Auch wenn man sie gefangen hat und sie sich da einigermaßen wohl fühlen, nimmt man jetzt mal ab, schwupp, die fliegen wieder weg. So ist es auch mit dem Geist. Selbst wenn man ihn in der Kultur des Krishna-Bewusstseins gut untergebracht hat, selbst wenn es tausend Gründe gibt, weswegen man unbedingt spirituelles Leben weiter ausführen sollte, wird der Geist bei der kleinsten Gelegenheit schwupp wieder in sein natürliches Habitat ausbrechen, nämlich die materielle Energie des Herrn. Das ist dem Geist nicht vorzuwerfen, aber das ist nicht erstaunlich, denn der Geist ist ein Produkt aus der Materie. Ein Beispiel, was ich einmal gehört habe von Srila Prabhupada, ist der Wurm. Du machst den Wurm aus dem Kot herausnehmen und ihn eine saubere, eine Dusche gegeben haben, eine Abhishek, und dann mit kostbaren, kühlenden Sandelöl eingerieben haben und vielleicht noch ein bisschen Rosenduft auf die Nasen getan haben. So wie der Kerl wieder den Kothaufen sieht, nicht der in die Morgensonne hineindampft, wird der Wurm sofort kommen und in diesen Haufen wieder zurückgehen. Der mag noch so sauber gemacht worden sein, der mag in tollen Gentleman-Gerüchen umgeben werden, der geht wieder zurück. Denn er ist ein Wesen dieses Haufens, um es mal so auszudrücken. So ist es auch mit dem Geist. Der Geist besteht aus materieller Energie und wird deswegen zur materiellen Energie zurücklaufen. Ein fortgeschrittener Devotee traut deswegen den Geist nicht unbedingt ist sehr bedacht darauf, dass er nicht wieder zurück ins weltliche Leben hineingeht. Ein fortgeschrittener Devotee weiß, dass es wichtig ist, in seinem Leben oder ihrem Leben immer wieder den Geist zu läutern, immer wieder den Geist zu nehmen und im aufrichtigen Hören und Chanten der Herrlichkeiten des Herrn zu baden, sodass der Geist langsam, ganz langsam transparent wird und diese materiellen Eigenschaften verliert. Wenn ein Devotee dort nicht vorsichtig genug ist, dann wird er zu Fall kommen und sie zu Fall kommen. Das markante Beispiel aus Chaitanya Mahaprabhus Unterweisung ist der jüngere Haridas, der von Chaitanya Mahaprabhu verstoßen wurde, um diesen Punkt zu illustrieren. Haridas, also Lord Chaitanyas Lehre an seine Jünger war, dass sie sich sehr vor materiellen Versuchungen und materiellen Sinnesobjekten distanzieren sollten und Vairagya, das heißt Loslösung, praktizieren sollten. Nur Haridas machte einmal einen kleinen, geringfügigen Fehler, jetzt aus Chaitanya Mahaprabhus Sicht, indem er zu
sich nicht wie ein Brahmachari verhielt. Und als Ergebnis davon verstieß ihn Chaitanya Mahaprabhu. Alle Devotees von Chaitanya Mahaprabhu sagten zu der damaligen Zeit, Mahaprabhu, er hat keine schlechten Absichten. Bitte, schon seit 3 Tagen fastet er, weil Haridas nicht deine Gemeinschaft bekommen kann. Bitte sei so gut und nehme ihn wieder auf. Und Lord Chaitanya sagte daraufhin, bringt Haridas hierher. Er soll hier leben, er kriegt mein Haus, aber ich werde weggehen. Die Devotees konnten das nicht glauben. Sie sagten, schon gut, schon gut, schon gut. Bleib hier, wir sagen es auch nicht wieder, diesen Vorschlag. Und Lord Chaitanya Mahaprabhu blieb bei seiner Entscheidung, Haridas Thakur, nicht Haridas Thakur, es war ein anderer Haridas, Haridas den Jüngeren, nicht anzunehmen. Er blieb dabei, um dieses Lila seinen Devotees zu sagen, dass sie vorsichtig sein müssten mit der materiellen Energie, dass sie vorsichtig sein müssten mit dem Geist. Selbst wenn er einmal auf der spirituellen Ebene ist, kann er doch sehr leicht wieder, wie der Wurm, in sein ursprüngliches Habitat, das heißt sein Aufenthaltsort, zurückgehen. Zu jedem Zeitpunkt ist diese Möglichkeit gegeben. In dem Augenblick, wo ein Devotee nicht Loslösung von der materiellen Welt praktiziert und sich bemüht, seinen Geist zu spiritualisieren, kann der Geist sofort wieder ein materielles Leben anfangen. Das wollte Chaitanya Mahaprabhu am Beispiel eines ihm sehr lieben Devotees zeigen. Nun, einige von euch sehen geschockt aus, Christopher Kaka leidet schon innerlich. Ich muss sagen, nachher hat Chaitanya Mahaprabhu, als er dieses Exempel gezeigt hatte, Haridas Thakur wieder angenommen. Nicht Haridas Thakur, Haridas Thakur, Haridas den Jüngeren wieder angenommen. Er ist zum Ozean gegangen und da ist Haridas der Jüngere in einer spirituellen Form zu ihm gekommen und hat für ihn gesungen, jede Nacht. Die Devotees hörten eine wunderschöne Stimme, die im Rhythmus der Brandung sang. Aber sie sahen ihn nicht. Nur Chaitanya Mahaprabhu sah Haridas den Jüngeren in seiner spirituellen Form. Aber Lord Chaitanya hat ihn nur in dieser spirituellen Form wieder angenommen, nicht vorher, weil er wollte das Zeichen setzen für alle von uns, dass wir ein bisschen vorsichtig sind, was den Geist betrifft. Maharaj Rishabdev sagte diesen Punkt auch zu seinen eigenen Söhnen. Er sagte, das Ziel des menschlichen Lebens ist es, Reinigung und Läuterung zu erfahren im spirituellen Leben. Und dazu ist es wichtig, Verzicht zu üben, was das materielle Leben und die materiellen Freuden bestimmt. Ich möchte euch jetzt 2 Lieder dazu vorsingen, da bin ich ein bisschen zu schüchtern, weil ich nicht so gut diese Lieder singen kann. Ich möchte euch darüber also die Übersetzung von den Liedern vorlesen, wie ein Devotee bittet und was seine Haltung ist zu seinem Geist. In der Liedersammlung Sharanagati hat Bhaktivinoda Thakur einmal die Grundeinstellung eines Devotees dargestellt, aus der sehr klar wird, wie ein Devotee sich selber sieht, sich selber einschätzt und mit seinem Leben umgeht. O Gurudev, wann wird dieser Tag kommen? Ich möchte mit einem stetigen Geist da sitzen können, an einem einsamen Ort und den Namen Krishnas singen können. Zu dieser Zeit wird das Verrücktenhaus des materiellen Daseins nicht mehr als Echo in meinem Ohr da sein. Wollte ich nochmal vorlesen. Bhaktivinoda Thakur stellt sich vor, wie er da sitzt, an einem heiligen Ort, mit stetigem Geist, der nicht abgelenkt ist. Und er sagt, ich werde mich konzentrieren auf das Singen des heiligen Namens. Und das Verrücktenhaus des materiellen Daseins wird nicht mal als Echo in meinem Ohr da sein. Kennt ihr dieses Verrücktenhaus?
sagt, du musst noch das machen, du musst noch jenes machen. Wie hat der das gemeint, der das zu dir gesagt hat? Nicht? Und jetzt kommt der Frühling. Wie soll ich mit meiner Sexualität umgehen im Frühling? Nicht? Also diese ganzen materiellen Gedanken, die der Geist so einfach umgeht. Wann kommt der Tag, wo ich Hare Krishna chante und Tränen der Liebe aus meinen Augen fließen? Wo Ekstasen meinen Körper erfassen werden und die Härchen auf meinem Körper sich aufrecht sträuben werden? So sagt Bhaktivinoda Thakur. Und dann geht er weiter, sagt er weiter: O mein lieber Herr Srihari, Enthusiasmus im hingebungsvollen Dienst, Vertrauen in den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes, der Schatz der Geduld und das Erreichen von Liebe zu Gott. Ich habe niemals diese hingebungsvollen Eigenschaften besessen. Wann kommt der Tag, wenn ich meine Anziehung für Maya aufgebe und deine Lotusfüße verehre? Ich bin noch immer in abscheuliche Gedanken vertieft und auch in Aktivitäten. Ich habe niemals die Gemeinschaft von Sadhus wirklich gesucht. Nun kleide ich mich zwar wie ein Sadhu und gebe sogar Unterweisung an andere, aber ich muss sagen, das ist Mayas größter Witz. Oh Hari, ich bin in einem hilflosen Zustand. Ich werde, mit Sicherheit wirst du mir deine grundlose Barmherzigkeit geben. Oh, wann werde ich unter der wann werde ich Zuflucht suchen bei meinem spirituellen Meister und ganz demütig nach dir rufen? Bhaktivinoda Thakur sagt, der Enthusiasmus zum hingebungsvollen Dienst ist noch nicht bei mir da. Vertrauen in hingebungsvolles Dienen habe ich auch noch nicht sehr stark. Den Schatz der Geduld habe ich auch noch nicht. Aktivitäten, die günstig sind für reine hingebungsvolles Leben, habe ich auch noch nicht. Die Gemeinschaft mit weltlichen Personen habe ich noch immer nicht aufgegeben. Die hingebungsvollen Dienste richtig auszuüben, habe ich auch noch nicht getan. Wann endlich werde ich meine Anhaftung am Maya aufgeben? Könnt ihr das nachempfinden? Hier sehen wir also ein Beispiel dafür, wie ein Devotee empfindet, der seinen Geist nicht vertraut. Der Geist will uns immer sagen, du bist fantastisch so. Schau doch nur ein Bild von dir an. Sieh dich im Spiegel. Bist du nicht großartig? Wissend, schön von der Ausstrahlung, gelehrt und gewitzt, ein Mensch und ganz schön auf Trab, nicht? Und so weiter. Ein Devotee traut den Geist nicht, geht doch nicht so rein. Nun, die modern aufgeklärten Devotees, insbesondere habe ich das festgestellt bei den Matajis, die ein bisschen länger dabei sind, werden fragen, oh no, schon wieder eine Vorlesung darüber, wie wir den Geist kontrollieren müssen. Wann hört das endlich mal auf, diese Vorlesung? Heißt das, dass wir immer mit einem Feind zusammenleben? Heißt es, dass wir immer, dass uns unser ganzes Dasein durch diese Philosophie verekelt wird? Dass wir immer denken, oh no, du hast so schlechte Eigenschaften. Oh no, du bist... dann kann man sich ja nie entwickeln. Und Selbstverwirklichung bleibt ja immer eine These. Wenn ich immer Gibt es irgendeinen Zeitpunkt, fragen diese modernen aufgeklärten Devotees, wann, ab wann ich mal sagen kann, der Geist ist mein Freund? Und meine lieben modernen aufgeklärten Devotees, ja, es gibt diesen Zeitpunkt schon. Der ganze Prozess oder das Ganze, was wir bisher gehört haben, soll dahin hinführen, dass unser Geist unser Freund ist. Das ist genau der Punkt. Wir sollten dahin kommen, dass wir nicht ewig mit dem Geist zusammenleben, wie jemand, der mit einem Tiger zusammenlebt, der sich jeden Augenblick, wenn er mal nicht aufmerksam ist, sagen wir mal, damit rechnen muss, dass der Tiger ihm ein wertvolles Organ aus dem Körper herausbeißt. Könnt ihr euch das vorstellen, mit so einem Tiger, der neben einem her trabt, herumzugehen und dann immer zu denken, oh no, wenn ich jetzt nicht aufpasse, ach, dann beißt er mir den Fuß ab, den ich noch brauche und so weiter. Ich habe mal einen Verwandten gehabt, der ein Dompteur war, und er hat mir das erzählt. Wenn man in den Käfig reinkommt, sagte er mir einmal, da muss man total vorsichtig sein. Du musst immer wissen, da sind 5 Tiger drin. Und die haben alle Individualpsychologie. Und wenn man da drin ist, dann kann ein Tiger plötzlich auf einen springen. Man muss also immer wissen, mit dem Bewusstsein, selbst wenn man dem einen Tiger den Rücken dreht, muss man mit dem Bewusstsein bei dem Tiger sein, dem man den Rücken hingedreht hat. Wenn man in einer gefährlichen Situation predigt, vielleicht auf einem Rock'n'Roll-Festival, wo Trinker um einen herumstehen, ist es genau so. Wenn du willst, dass dir keiner was antut, dann gibt es 2 Regeln. Schau niemals dem Trinker direkt in die Augen, dann wird er nämlich Kontakt mit dir machen. Und vergiss niemals, dass dieser aggressive Mensch, wenn es ein aggressiver Mensch ist überhaupt, in der Nähe ist. Du musst immer mit deinem Bewusstsein da haben, und zwar genau an dem Punkt, wo der steht, und dann ist man unverwundbar. Das ist eine kleine Magie des Geistes für diejenigen, die das ausmachen, die in solche Situationen kommen. Nicht? Also 2 Regeln: Niemals direkten Blickkontakt machen, weil die dann etwas anfangen mit dir, aggressive Menschen. Und aber niemals vergessen, dass sie da sind. Nicht? Und im Bewusstsein immer da sein. So muss lernt man von Dompteuren, das machen die auch. Müssen total auf der Hut sein, das ist eine unglaublich schwierige Sache. So, manchmal fühlen sich die Devotees, haben das Gefühl, oh, spirituelles Leben, wenn ich immer so aufmerksam sein muss mit meinem Geist, wenn ich nichts mit ihm anfangen darf, wenn er mal in seine, und immer wissen muss, Vorsicht, Vorsicht, alter Junge, wir kennen deine Tricks schon. Nicht? Was ist denn das für ein Leben? Da wird man ja total unter Druck gesetzt und setzt sich auch unter Druck. Liebe Devotees, wenn ihr diese Gedanken habt, atmet auf, freut euch des Lebens. Es gibt die Möglichkeit, den Geist zum Freund zu machen. Ich habe hier etwas rausgesucht für euch, was Srila Prabhupada dazu geschrieben hat, und dann werde ich... Ja. In der Gemeinschaft von reinen Devotees sind Themen über Krishna sehr angenehm. Wenn die Weisen, als die Weisen unter der Führung von Jonakamuni das Srimad Bhagavatam von Sutta Goswami hörten, riefen sie aus: Du rezitierst die Herrlichkeiten des höchsten Herrn und seine Aktivitäten. Bitte mach weiter! Das finden wir sehr oft in unserer Literatur da. Da erzählt einer über Krishna und die Devotees rufen laut aus: Bitte erzähl weiter! Go on speaking! Go on speaking! Wir sind noch nicht ganz zufriedengestellt. Das Thema ist so fantastisch, dass wir mehr und mehr davon haben wollen. Und dann sagt Prabhupada: Wenn du einfach weiterhörst über das transzendentale Thema, wirst du geläutert werden. Krishna Katha, der Name des Herrn, der Ruhm des Herrn, die Eigenschaften des Herrn, die Gefährten des Herrn sind sehr süß. Aber wer kann sie als sehr süß wahrnehmen?
bezieht sich auf die, also diejenigen, die befreit sind von der Gelbsucht des Materialismus. Wenn du die Süße von Krishna Katha empfindest, solltest du wissen, dass du befreit wärst von der materiellen Verstrickung. Genauso wie diejenigen, die an Gelbsucht erkrankt sind, allmählich die Süße des Zuckers schmecken können, genauso wirst du verspüren, wie die Bhagavad Gita und das Srimad Bhagavatam oder irgendwelche Themen über die höchste Persönlichkeit Gottes sehr interessant für dich sind. Und das bedeutet dann, dass du aus der Gelbsucht der materiellen Krankheit herauskommst. Das ist der Test. Wenn du merkst, wie dein Interesse da ist, wirst du wissen, dass du aus der Gelbsucht der materiellen Krankheit herauskommst. Nicht? Das ist eine sehr schöne Unterweisung, die wir verspüren kommen. Hier auf dem Projekt oder in der Nähe des Projektes gibt es zwei Kinder, die reden immer über Krishna. Wenn man mit denen spazieren geht, dann sagen sie, hier, das erinnert mich wie an Vrindavan und hier ist es, als würde Radharani hinter dem Baum hervorkommen und so weiter. Nicht diese Sicht eines Kindes, das noch nicht so viel materielle Dinge wahrgenommen hat und noch nicht so tiefe Eindrücke im Geiste hat. Von dieser Sicht können wir sehr viel lernen. Wenn wir regelmäßig über Krishna hören und Krishna hauptsächlich das ist, was wir wahrnehmen in unserem Dasein, wird unser Geist auch unser Freund sein und uns überall, was immer geschieht, eine Chance geben, Krishna zu erinnern. Wenn so ein Devotee zum Beispiel den gelben Strauch sieht, wird er nicht einen gelben Strauch sehen, sondern den Dhoti Krishna, der wie ein Blitz ist. Ein Beispiel hierfür ist der Devotee Mukunda. Mukunda war ein Arzt und wurde einmal zu dem Nawab Hussain Shah gerufen, ein sehr einflussreicher und starker Regent. Und der hatte eine Erkältung oder irgendeine Verstimmung, eine Krankheit. Und Mukunda also ging hin, er musste in eine Treppe hochgehen. Und dann auf einem erhöhten Podest saß er, der Nawab, um sich diagnostizieren zu lassen. So um ihn herum waren zwei Diener und einer davon hatte einen Pfauenfächer, mit dem er dem Nawab Kühlung zufächelte. Und als Mukunda das sah, überkam ihn die Sattvika Bhavas. Und er zitterte und dann plötzlich fiel er von dem Thron herunter. Was er nämlich sah, war nicht mehr diesen Gewaltherrscher, den Nawab Hussain Shah. Er sah Krishna, der eine Pfauenfeder in seinem Haar hatte und wurde sofort in einen Zustand der transzendentalen Ekstase transportiert. Er war dann mit Krishna zusammen, so als der nach einigen Augenblicken kamen die Diener und halten ihn hoch und brachten ihn wieder zu dem Herrscher. Und der Herrscher sagte, was ist los mit dir? Ich mache mir Sorgen um dich. Du solltest mich untersuchen. Aber vielleicht musst du untersucht werden. Nein, schon gut, sagte Mukunda. Ich habe nur mal eine kleine Epilepsie. Das kommt manchmal durch. Es ist ganz klein und unbedeutend. Und das hat mich gerade so erfasst. Und dann bin ich ein bisschen runtergefallen. Aber da muss man mit umgehen können im Leben. Nicht? Und so weiter. So, wenn unser Geist ausreichend viel Krishna Katha hört, dann wird es möglich sein für den Geist, tatsächlich in diesem Leben in einer geläuterten Haltung da zu sein. Und dann wird er uns dazu bringen, uns immer an Krishna zu erinnern. Aber um dahin zu kommen, erfordert es eine gewisse Art von Disziplin. Du kannst nicht die Ergebnisse erlangen, die du bekommst, wenn du nach Osten gehst, wenn du einfach nach Westen gehst. Mit anderen Worten, du kannst nicht dazu kommen, dass dein Geist dein Freund wird, wenn du ihn weiterhin mit materiellen Dingen beschäftigst oder nicht aufmerksam und Acht gibst darauf. Deswegen haben wir gedacht, heute Abend machen wir ein bisschen Krishna Katha zu den Lotusfüßen von Radha Kunjabihari. Und um so die Devotees zu inspirieren, ein bisschen
für sich selber zu schauen und zu sehen, dass sie genügend Kontakt mit Krishna haben. Gut, hiermit bin ich ans Ende gekommen. Ich habe gesagt, was mir auf dem Herzen war und was zu diesem Text kommt. Ich möchte noch einmal den Text vorlesen, weil er wirklich so markant ist. Shri Shukadev Goswami antwortete: Mein lieber König, du hast richtig gesprochen. Vielleicht wollen wir ihn zusammensprechen, dann kann man sich ihn besser merken und ihr könnt ihn wiedergeben. Ein schlauer Jäger. Vertraut jedoch den Tier nicht, nachdem er sie gefangen hat. Denn sie könnten wieder wegrennen. Ähnlich haben diejenigen, die im spirituellen Leben fortgeschritten sind, kein Vertrauen in den Geist. Vielmehr sind sie immer wachsam und beobachten die Handlungsweise des Geistes. Wenn wir das so sprechen, ist es da, dann kann sich der Geist es besser merken. Deswegen wiederholen wir das. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen aufrührenden Themen? Ja, alles hier ist beruhigt. Ja. Schwierig erscheint, gegen ihn direkt anzugehen. Genauso wie man einen übermächtigen Feind am besten gar nicht erst anfängt zu bekämpfen, weil man ja so und so den Kürzeren zieht. Wie ist es jetzt für einen Devotee? Soll der immer gegen den Geist kämpfen? Es gibt einen Vers in dem Bhagavatam, wo gesagt wird, dass der Geist, obwohl er so machtvoll erscheint, nicht factual ist. Factual heißt, keine tatsächliche Existenz hat. Diese Dinge, mit anderen Worten, die im Geiste herumgehen, sind Einbildungen, sind mentale Gespinste, Hirngespinste, wie wir oft sagen, die nur Macht haben über jemanden, der sich anfängt, mit ihm zu identifizieren. Stellt euch einmal vor, ihr seid in einem Raum, wo eine Schlange, eine Kobra rauskommt. Da muss man ja immer beben und zittern. Könnt ihr euch das vorstellen, in einem Zimmer zu sein mit einer Kobra? Es ist, Pankajangri Prabhu hatte mir einmal gesagt, als die Flut, ich glaube, das war 1984, in Mayapur war, stand er bis zur Hüfte im Wasser vor Lord Nrisimhadev, um die Puja zu machen. Stell dir das mal vor, das sind Pujaris. Das sind also keine schöne Wetter, sondern auch Monsun-Pujaris. Bis zur Hüfte stand er im Wasser. Plötzlich sah er eine dicke Giftschlange. Und die war so lang, von hier bis zu Vrishabhanu Nandini. Die kam so geschwänzelt, Schwänzel, 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 um den Deti von Lord Nrisimhadev und stand dann, weil er in ihrem Weg war, direkt so, stand nicht so und schwamm so einen Meter vor ihr her und schaute sie für einige Zeit, die wie eine Ewigkeit anmutete, schaute die Schlange sie an, fixierte sie. So er sagt, in dem Augenblick hat er Zuflucht gesucht bei Lord Nrisimhadev.
Schlange ist gar nichts für dich, mein Herr, aber bitte. Und könnt ihr euch das vorstellen? Es steht da in der Monsunsoße, also alles voll mit Schlamm, man kann nicht durch das Wasser sehen. Und man muss jeden Augenblick damit rechnen, dass die runtertaucht, entweder schnurstracks auf ihn zukommt und ihn beißt, oder runtertaucht und ihm in die Kniekehlen beißt. Oder in die Oberschenkel. Oder in die Füße. Oder ins Gesäß. Nicht? Wo auch immer, ist ja egal. Der Biss ist tödlich. Nicht? Sehr, sehr intensiv. Er war unglaublich angespannt in der Zeit. Und die Schlange kam jeden Tag wieder, die gleiche, und umzirkelte den Deti und ging dann, grüßte kurz und ging dann weg. Das ist Mayapur. Wer weiß, wer die Schlange ist? Vielleicht ein großer Devotee. Vielleicht Ananta Sheshak, der diese Form angenommen hat. Das wissen wir jetzt nicht. Aber so ist also die Frage von Adishesh. Sollen wir immer so in dem Bewusstsein sein, als wären wir mit der Schlange des Geistes zusammen und müssen, da kommt man ja auf, da kriegt man ja Komplexe, wenn man so umgeht. Die Sache ist, Adishesh Prabhu, der Geist, es gibt eine einfache Formel, um mit dem Geist umzugehen. Der Geist ist nicht so machtvoll wie eine Schlange. Der kann nicht so zubeißen wie eine Schlange. Wenn du ihn einfach ignorierst. Wenn man einfach sagt, der Geist, der tut mich jetzt, der projiziert jetzt wieder etwas, macht ein mentales Hirngespinst, aber ich bin ja nicht der Geist, was ein Glück. Einfach ihn ignorieren, das ist die beste Art, damit umzugehen mit dem Geist. Weil das vielleicht ein Punkt ist, der zu schwierig zu verstehen ist, möchte ich ein Beispiel geben, über das ich sehr oft mit meinen Gottbrüdern gesprochen habe. Wir sind ja längere Zeit, wenn man so 25 Jahre im Krishna-Bewusstsein ist, dann hat man schon viel gesehen und man hat intensive Phasen auch durchgelebt. Und den besten Tipp, den ich geben kann, manchmal fragen mich die Devotees, du bist schon so lange dabei, was ist dein Geheimnis? Hier ist mein Geheimnis. Im guten Bewusstsein, wenn man objektiv sagen kann, man ist über den Modes of Nature, sollte man zu einem Entschluss kommen, zu einer bestimmten Sache, zu einer bestimmten Frage, einer bestimmten Lebenseinstellung. Und die sollte man im Geist fixieren. Und wenn denn der Geist ankommt, was er tun wird, und eine etwas schwierige Phase kommt, die Monsunphase sozusagen ausbricht im Geist, dann sollte man wissen, mir ist das ja schon klar und ich habe ja die Entscheidung getroffen, ich habe die ja auf einer Sicht, auf einer Ebene getan und da steht man dann einfach dazu. Das ist ein ganz einfacher Tipp, wo wir dieses Wissen, diesen Umgang, nachdem du fragst, Adishesh, so anwenden, einfach den Geist ignorieren, aber nicht jetzt blind, sondern man sollte eine andere Einstellung, eine andere Haltung da fixieren im Geist und dann sagen, das ist jetzt mein Ausgangspunkt, davon gehe ich aus, das ist mein Prinzip, dazu stehe ich, das habe ich erkannt, als ich in einem, sagen wir mal, relativ unbenebelten Geisteszustand war. So, die Devotees fragen sich aber, wie ist dann Bhakti Siddhanta, also ich habe gesagt, ignoriere den Kerl, wenn er gerade wieder Mist produziert. Nicht? Wie ist Bhakti Siddhanta Saraswati Thakurs Ausspruch zu sehen? Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur hat dazu einmal gesagt, dass den Geist so zu behandeln, mit Schuhen und mit Besenstielen, bedeutet im Grunde genommen die Haltung der Demut anzunehmen. Und er hat dazu das Lied von Bhaktivinoda Thakur zitiert, was ein sehr schönes Lied ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr noch zuhören könnt, weil es schon so spät ist. Ich will euch ein Vers daraus sagen. Ich bin ruiniert von Faulheit und Schlaf. Fromme Tätigkeiten liegen mir instinktiv nicht. Ich bin jedoch sehr enthusiastisch, andere Tätigkeiten auszuüben. Damit ich berühmt werde und ein bisschen Ansehen bekomme, bin ich bereit, mich und andere zu täuschen. Ich bin ein Opfer meiner eigenen Gier und bin immer lustvoll. Nicht indem wir dieses Lied singen, Demut, werden wir wissen, wo wir stehen. Und wir werden ein bisschen so runterkommen von der eingebildeten luftigen Höhe, auf der uns unser Geist immer setzen möchte. You are okay und so weiter. Ich muss dazu aber sagen, sodass unsere modernen, aufgeklärten Menschen nicht hier weglaufen und enttäuscht werden. Gleichzeitig muss der Devotee den Geist einfach läutern, indem er über Krishna hört. Und da Freude dran findet. Das wird passieren, mehr und mehr. Du hast gemalt, bitte. Über die heilkräftigen Devotees. Ich würde da sagen, genau wie mit der Medizin für den Körper, was immer funktioniert, das sollte man nehmen. Was immer funktioniert. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Wenn das funktioniert, ist es sehr gut. Ja, sicherlich, wenn es nützt. Man sollte spirituelle Bilder haben. Ich kenne einen Devotee-Heiler, der hatte einmal, als ich aus einer sehr schweren gesundheitlichen Phase herauskam, mich auf so einen Monochord gelegt, hat es gemacht. Da hat er ein Lied von über Lord Chaitanya gesagt und da fühlte man sich ganz nice. Die wirkliche Heilung setzt jedoch dann auf diesen feinstofflichen Bereich, wenn man die Selbstheilungskräfte, die wir alle haben als ewige spirituellen Seelen, voll und ganz in Gang setzen. Und diese Selbstheilungskräfte werden dann in Gang gesetzt werden, wenn wir unser Leben in eine spirituelle Atmosphäre eintauchen, die uns formt und so weiter. Gerade im spirituellen Leben, alles was man da macht, sollte einen dazu bringen, die Selbstheilungskräfte in Gang zu bringen. Es ist ein bisschen so im Leben, heutzutage im westlichen Leben, dass man immer gerne etwas nimmt, was von außen kommt. In der esoterischen Szene zum Beispiel heißt es, nimm diesen Stein. Leg ihn auf dein Schlüsselbein und dann wird es in die Chakras hineinstrahlen, sie sicherlich öffnen und dass sie nicht wieder geschlossen werden. Oder dieser Talisman und so weiter. Das kommt dem Westler unglaublich genehm. Aber wenn man das mal schaut, wie die alten Kulturen damit umgingen ist, Es war ein Teil eines gesamten Weltbildes, in dem sie sich aufhielten, ein Verbundensein mit der Natur und mit Gott. Das nicht, dass man einfach sowas isolieren kann von diesen Traditionen und dann sich auf den Chakra tut und so weiter. Das Scheitelchakra. Oh Krishna. Den westlichen Geist kann man sehr gut verstehen auf Esoterikmessen. Weil da wird er so klein, immer was von außen nehmen und noch diese Massage und noch jenes und Seminar und so weiter. Ja, die Selbstheilungskräfte, das würde ich sagen, sind wir an ein natürliches Ende angekommen. Natürlich deswegen, weil wir 5 vor 9 haben. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaunitai ki jai, Gau Premanandi Ali Ali Bo.